SWR4 Baden-Württemberg, zu Gast ist heute mit Heiko Schneider, ein Extrembergsteiger aus Stuttgart-Heumaden, der kurz vor seiner Abreise in den Himalaya steht. Ich freue mich sehr, Herr Schneider, dass ich Sie heute noch begrüßen kann. Damit herzlich willkommen im Studio.
Danke.
Ich nehme einmal an, dass Sie gedanklich fast schon unterwegs in Richtung Himalaya sind auf dieser Reise oder mit dieser Expedition. Wollen Sie, soweit ich das weiß, Ihren ersten 8000er in Angriff nehmen?
Ja, so hoch hinaus ging es bis jetzt noch nie. Ja.
Und wann soll es losgehen, genau?
Am 1. April fliegen wir nach Kathmandu, also nach Nepal. Und dort werden wir erstmal eine Woche Akklimatisationstour, ein bisschen wandern, mehr ganz, ganz relaxed, keine unnötigen Körner, wie wir sagen, verschwenden, also Energie. Und nach einer Woche geht es dann mit den Jeeps über die Grenze nach Tibet, wo wir dann die nächsten 6 Wochen versuchen, uns am Shishapangma, das ist dieser 8000er, nach und nach die ganzen Lager einrichten und uns akklimatisieren, immer Stück für Stück. Die 6 Wochen werden wir ganz bestimmt benötigen.
Warum April? Ist das Wetter dann vor Ort in dieser Region Nepal, Tibet besonders günstig? Sind diese Monsunzeiten vorbei?
Nee, also es gibt eigentlich 2 Hauptzeiten zum Bergsteigen im zentralen Himalaya und das ist entweder vor oder nach dem Monsun. Wenn man ganz hoch hinaus will, ist meistens die Zeit Frühjahr, also es ist ja auch Nordhalbkugel noch, auch wenn es südlicher liegt als wir, die am meisten genutzt wird. Das ist also vor Monsun. Monsun fängt Anfang Juni dort an. Bis dort sollte man dann möglichst wieder zurück sein, weil dann ist also ganz furchtbares Wetter. Die andere Möglichkeit wäre dann im Herbst, nach dem Monsun.
Sie haben eben gesagt, die erste Woche dient so der Akklimatisation und Vorbereitung in Nepal noch.
Mhm.
Ist ja touristisch recht gut erschlossen. Aber sozusagen für fast niemanden zugänglich ist ja Tibet. Gab es da eigentlich keinerlei Probleme, dass Sie da Visa, Aufenthaltsgenehmigung, vor allen Dingen auch die Genehmigung, den Shishapangma anzugehen, bekommen haben?
Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so schwierig, wie es mal war, seit vor allem die Chinesen auch entdeckt haben, dass man damit gut Geld machen kann mit so Besteigung, Visa und Gebühren, ist das eigentlich mehr eine Frage des Geldes.
Was kosten so ein 8000er so ungefähr? Also die Expeditionen sind ja nicht Sie alleine, sondern es ist eine Gruppe.
Ja, wenn man, sagen wir mal, eine Gruppe von 10, 15 Leute zusammenbringt, dann muss so jeder ungefähr 12.000, 13.000 Euro auf den Tisch legen.
Also ganz schön was wert, so ein Gipfel.
Ja, nicht nur finanziell. Also ich hoffe vor allem, dass es ein individueller Wert hat.
Also Sie müssen ja diese Summe zahlen, ob Sie den Gipfel erreichen oder nicht. Also es geht ja lediglich um die Genehmigung, ihn überhaupt angehen zu dürfen. Ne?
Die Genehmigung, ihn angehen zu dürfen. Und natürlich habe ich jetzt schon auch mit einberechnet, was man sonst noch so braucht an Unterstützung. Hier und da mal einen einheimischen Führer. Man braucht EJAKs, die den Gepäcktransport unterstützen, etc.
Seit wann planen Sie diese Expedition?
Eigentlich schon, seit ich von der letzten zurückgekommen bin. Das ist also jetzt ein Jahr her.
Über einige Dinge werden wir noch reden, Herr Schneider. Jetzt folgt an dieser Stelle der Sendung erst einmal unser Fragebogen. Gehen wir ihn wie üblich zusammen von oben nach unten durch, bitte nur in Stichworten. Als kleiner Junge wollten Sie was werden?
Tischtennisprofi.
Welches Tier fasziniert Sie besonders?
Ein Elefant.
Dieser Mensch interessiert Sie?
Der 14. Dalai Lama.
Das ist der Lebende, ne?
Das ist der Lebende, ja.
Am liebsten reisen Sie nach?
In Gegenden, in denen es noch zumindest eine scheinbar unberührte Natur gibt.
In der Region Stuttgart zieht Sie magisch an?
Die Biergärten im Sommer.
Wie verträgt sich das mit dem Bergsteigen?
Also ich finde gut.
Zu wenig Zeit haben Sie für?
Alle Hobbys, denen ich gern nachgehen würde.
Ihre Lieblingsblume?
Das habe ich eigentlich keine. Ich freue mich immer, wenn es blüht.
Schwer fällt Ihnen?
Ja, mit den 365 Tagen im Jahr auszukommen, die es leider nur gibt.
Leicht dagegen?
Fast alles, was irgendwie mit Bewegungssport zu tun hat.
Die Region Stuttgart ist für Sie?
Eine optimale Region, um die Hobbys mit der Arbeit zu verbinden.
Politik soll?
Sollte Rahmenbedingungen schaffen, dass eigentlich jeder Bürger eine faire Chance hat, sein persönliches Glück zu finden.
Viel Geld geben Sie aus für?
Reisen, wie man sich denken kann, und leider auch für viele weitere teure Hobbys, die ich auch noch habe.
Kein Geld geben Sie aus für?
Mode und Dinge, die, wie man so schön sagt, gerade in sind.
Das Buch überhaupt für Sie?
In eisigen Höhen von John Krakauer.
So sehen Sie aus.
Ich bin 1,87 groß, dunkelblond und recht schlank.
Sie träumen von?
Einer Welt, in der die mächtigsten Menschen zugleich auch die weisesten sind.
Könnte vom 14. Dalai Lama stammen.
Ja, stammt nicht von ihm, aber könnte von ihm stammen, richtig.
SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart. Unser Gast heute, der Bergsteiger Heiko Schneider. SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart. Zu Gast ist heute Heiko Schneider, Alpinist und Bergsteiger, der als junger Tischtennisprofi werden wollte. Also Tennisprofi oder Fußballprofi könnte ich mir ja durchaus vorstellen. Und jeder von uns weiß, dass man mit Tennis oder Fußball jede Menge Geld verdienen kann, wenn man gut ist. Aber mit Tischtennis, sind Spitzentischtennisspieler überhaupt Profis?
Mittlerweile ja, aber da haben Sie eigentlich wahrscheinlich schon einen Hauptgrund angesprochen, warum es denn ganz anders kam. Zu meiner Zeit, als ich das entschieden hat, das ist ja schon auch schon 25 Jahre her, da konnten wirklich nur die allerbesten Leute europaweit damit Geld verdienen. Da hatte ein Bundesliga-Spieler im Tischtennis, der hatte seinen ganz normalen Job noch nebenher. Heutzutage wäre das anders. Da kann man als Bundesliga-Spieler sehr gut davon leben. Ja.
Tischtennis haben Sie gespielt, spielen Sie, glaube ich, soweit ich weiß, hin und wieder auch noch so aus Jux und Dollerei, aber eben nicht zum Broterwerb. Sind Sie eigentlich Stuttgarter oder Wahlheumadener?
Ich bin gebürtiger Neckarsulmer. Aber lebe jetzt schon seit 8 Jahren in der Region und arbeite auch
dort. Ja, Stichwort Arbeiten. Nach der Schule haben Sie sich für die Informatik entschieden, also damit zunächst einmal nicht für den Sport in irgendeiner Form. Informatik, warum?
Ja, als das eigentlich klar war, dass es mit dem Sport wahrscheinlich nicht klappt, da war das zweite große Interesse die Computertechnik und natürlich damals auch war es klar, dass das ja der kommende Job ist und ich war da, glaube ich, auch nicht ganz untalentiert dafür und habe ich das so gemacht.
Die Informatik dient vor allem dazu, vermutlich ja Ihre, wie Sie selber sagen, teuren Hobbys zu finanzieren. Wenn wir da noch mal eine Sekunde verweilen, das ist neben dem Bergsteigen das Gleitschirmfliegen, Skifahren, das Reisen ganz allgemein und Golf spielen Sie, glaube ich, auch.
Ja, wobei das nicht wirklich das Teuerste ist.
Was heute. Denn? Was ist denn das Teuerste?
Also das würde ich schon sagen, dass das die Reisen sind. Und ja, dann habe ich auch noch ein Faible für Elektronik, Multimedia-Sachen. Ich kann da kaum widerstehen, wenn irgendein neuer Festplattenrekorder auf den Markt kommt oder so. Dann bin ich immer der Erste, der gleich ins Geschäft rennt.
Wie kamen Sie zum Bergsteigen oder auch zum extremen Bergsteigen? Ist das die Suche nach dem berühmten Kick?
Ja, also Bergsteigen allgemein, das kam, denke ich mal, durch Urlaube mit meinen Eltern, die mich schon relativ früh nach Südtirol zum Wandern mitgenommen haben. Aber das Extreme, das kam erst relativ spät. Also ich war da sicher schon 20 durch. Und ich denke, das war nicht eine Suche nach dem Adrenalinkick, sondern mehr, dass ich gemerkt habe, irgendwie eine Suche, um an seine persönlichen Grenzen zu gehen. Ich denke, es hat auch jeder ein bisschen in sich, der eine mehr, der andere weniger, auszutesten, wie weit schaffe ich es denn, wie weit komme ich denn? Und ich habe da gemerkt, mit Ausdauersport, was man da so tun kann, Joggen oder sonstiges, fällt es mir schwer, an die Grenzen zu kommen. Mir tun vielleicht irgendwann mal die Füße weh oder ich laufe mir Blasen, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich jetzt nicht mehr kann. Und ich denke, da gibt es dann nichts, bei dem man das besser austesten kann als in Extrembergsteigen, weil da hat man so eine lange Ausdaueranstrengung, auch unter widrigsten Bedingungen, dass man da wirklich mal eine Chance hat, an seine Grenzen zu kommen. Und ich denke, das ist so eine Haupttriebfeder.
Was sagen denn Ihre Eltern dazu? Sind die immer noch froh, dass sie Ihnen sozusagen den Bacillus-Bergsteigen als Kind in Südtirol nahegelegt haben?
Nicht wirklich. Nee, also die sind nicht so begeistert davon. Die versuchen es nicht mehr auszureden. Ich denke, sie wissen auch, dass sie das nicht könnten. Aber sie sind natürlich nicht begeistert.
Aber stolz sind sie in aller Regel, wenn sie es gepackt haben.
Ja, wenn sie dann sehen, dass alles gut war, dann freuen sie sich. Aber vorher würden sie mich lieber davon abhalten, denke ich.
Sie werden in Kürze in den Himalaya reisen. Das soll aber nicht heißen, dass Sie das erste Mal zum Dach der Welt reisen. Vor 7 Jahren. Da hätte eine damalige Expedition rund um den Dalagiri fast tragisch geendet, nicht für Sie, sondern für Ihre Lebensgefährtin. Prägt ein solches Erlebnis nicht, hält es Sie zum Beispiel nicht davon ab, ich übertreibe mal, den Himalaya nochmals herauszufordern?
Es prägt auf jeden Fall so ein Erlebnis, aber es hält einen dann letztendlich doch nicht davon ab, wenn man diesen Bacillus, wie Sie vorhin selber sagten, in sich hat, dann zieht es einen dort doch immer wieder hin. Es ist schwierig, jemand zu erklären, der diesen Bacillus nicht hat. Und jemand, der ihn hat, den braucht man es, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist einfach eine unglaubliche Faszination, die diese Region auf einen ausübt, wenn man sie mal gesehen hat. Und das ist eine wunderschöne Sache.
Heiko Schneider, Alpinist und Extrembergsteiger aus Heumagen. Er ist heute zu Gast bei SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart.
Nein. Und damit weiter mit SWR 4 Baden-Württemberg Radio Stuttgart. Zu Gast bei Ralf Martin ist heute der Stuttgarter Alpinist und Extrembergsteiger Heiko Schneider.
SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart. Zu Gast ist heute Heiko Schneider, von Haus aus Diplom-Informatiker, aus Passion und Leidenschaft spätestens seit 1996, höchstwahrscheinlich aber schon sehr viel früher, auch Alpinist und Bergsteiger. Sie hatten eben schon gesagt, mit den Eltern Urlaub in Südtirol, da ging das Bergwandern zunächst mal los. Aber Sie haben dann später auch das Bergsteigen regelrecht erlernt.
Ja, also deswegen hat es bei mir auch relativ lange gedauert, bis die erste große Expedition dann angestanden ist. Ich habe Kurse gemacht, ich habe mich immer versucht, nur mit kleinen Schritten zu nähern, auch was die Höhe angeht. Kurse dann im Eis ist ja immer noch mal anders als auf Fels. Und das muss man halt alles erlernen und da gehört auch dann viel Erfahrung dazu und die kann man sich nicht in der Theorie erklären lassen. Das muss man einfach mal selber erlebt haben und dann weiß man, was man beim ersten Mal falsch macht, macht man beim zweiten Mal besser und so lernt man immer ein Stück dazu. Wenn man einen Schritt zu groß macht, dann kann das natürlich gleich verheerende Folgen haben.
Seit nunmehr 8 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie auf nahezu allen Erdteilen alpinistisch unterwegs. Und ich glaube, eines kann man, wenn man schon ein Stück weit Bilanz treibt, wirklich sagen, alles, was in den Alpen und sozusagen hier bei uns um die Ecke vor der Haustür liegt und irgendwie eine alpinistische Herausforderung darstellt, das liegt schon hinter Ihnen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also in den Alpen gibt's natürlich extreme Schwierigkeiten. Da gibt es Berge, die würde ich mir nicht zutrauen. Und die werde ich in meinem Leben auch nicht besteigen können.
Kenne ich einen davon oder unsere Hörer jetzt beispielsweise?
Und bestimmt, also in der Mont Blanc-Region zum Beispiel, jetzt nicht dummerweise kennt man dann gerade den Mont Blanc selber, weil das der höchste ist.
Den haben Sie auch hinter sich.
Ja, der ist wiederum relativ einfach. Aber wenn man die Region mal gesehen hat, da kann man schon erahnen, da gibt es Pfeiler, die sind so extrem steil, dass das wirklich was für eine ganz handerlesene Equipe von Bergsteigern ist, die sich das zutrauen, da würde ich mich nicht dazu zählen. Es ist halt nicht die Herausforderung, die ich suche, mehr dieses Expedition gehen, an die Grenzen gehen. Das ist mehr eine technische Herausforderung, was Klettertechnik angeht.
Sie standen in Südamerika auch auf den dort höchsten Bergen Ecuadors und Argentiniens. Das ist so die Größenklasse 6000 Meter plus minus. Und vor allen Dingen einer der Berge, auf dem Sie gestanden sind, oder einer der Gipfel, ist der vom Erdmittelpunkt gemessen eigentlich höchste der Erde.
Ja, das ist der Chimborazo in Ecuador. Der ist zwar nur in Anführungsstrichen 6310, glaube ich, nach neuesten Messungen Meter hoch. Aber da er fast genau auf dem Äquator liegt, ist es tatsächlich vom Erdmittelpunkt aus gemessen der höchste Berg der Welt. Also würde man vom Weltall drauf gucken, wäre der tatsächlich der am weitesten raussteht. Da sind die Ecuadorianer auch unheimlich stolz drauf. Die sprechen dann immer vom closest point to the sun, also den nächsten Punkt zur Sonne, Gipfel vom Chimborazo.
In den Jahren von 1998 bis zum letzten Jahr haben Sie 30 Viertausender bestiegen. Vor 2 Jahren haben Sie 10 Viertausender in 5 Tagen gepackt. Sie nehmen das ja alles auf sich, weil Sie sagen, ich möchte an meine eigenen Grenzen heran, ich möchte mich da herantasten. Also im Umkehrschluss heißt es natürlich auch für Sie wahrscheinlich nicht, dass das jetzt die pure Lebensfreude ist, sich da Meter für Meter hochzuarbeiten. Wie nehmen Sie in solchen Situationen denn Ihren Körper wahr? Oder was geht Ihnen da noch durch den Kopf, wenn überhaupt noch was durch den Kopf geht?
Ja, es geht einem viel durch den Kopf. Das meiste davon sollte man aber schnell wieder verdrängen, weil es ist genau wie Sie sagen, in dem Moment, wenn man da hochgeht, ja, und man fühlt sich vielleicht nicht besonders gut, man kriegt keine Luft, man merkt, ich schaffe immer nur 5 Schritte am Stück, muss wieder stehen bleiben, durchatmen, dann denkt man oft, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich könnte doch jetzt einfach da runtergehen, mich gemütlich irgendwo ins Zelt legen und schlafen oder so. Das sind die Gedanken, die man verdrängen sollte, weil sonst dreht man auch um. Aber wenn man nicht umdreht und man geht weiter und man steht dann da wirklich irgendwann mal oben am Gipfel und weiß, jetzt geht's nicht mehr höher, jetzt bin ich tatsächlich angekommen, Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also da wird man mit Glückshormone überschüttet. Wer das mal erlebt hat, der weiß dann auch, warum er sich da hochquält. Und das ist eine Euphorie, die hält oft tagelang an. Also da fliegt man dann den Berg wieder runter, regelrecht, und ist so euphorisch, das ist eine ganz tolle Sache.
Der Alpinist und Extrembergsteiger Heiko Schneider aus Heumaden, er ist heute zu Gast bei SWR 4 Baden-Württemberg und Radio Stuttgart. SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart. Zu Gast heute Heiko Schneider, Informatiker, vor allem aber Alpinist und Extrembergsteiger aus Heumaden. Sie sind, klar, vorzugsweise in den Bergen unterwegs, wenn Sie nicht vor dem Rechner sitzen. Sie waren das auch bis vor 3 Jahren sehr viel auf Ski in den Bergen. Sie sind Skitouren gegangen. Ich habe aber gelesen, Sie sind auch besondere Abfahrtsrennen gefahren. Was war das Besondere daran?
Ja, besondere Abfahrtsrennen waren zum Beispiel das bekannteste, schimpft sich Inferno-Rennen, das Schweizer Ort Mürren. Das ist die Geburtsstelle des alpinen Skisports. Das ist das längste Abfahrtsrennen, das es gibt weltweit. Und das war zugleich auch das erste. Da haben ein paar verrückte Engländer mal die Idee gehabt, da runterzufahren und haben irgendwas gewettet. Und da haben die praktisch den alpinen Skisport erfunden. Das ist schon über 80 Jahre her. Und es ist nicht nur das längste Abfahrtsrennen, es ist auch das schwierigste insofern, dass es Streckenteile gibt, die nicht präpariert werden. Es ist also nicht zu vergleichen mit Weltcup-Abfahrtsrennen, wo die Piste so platt gebügelt wird und eigentlich alles nur auf die Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist, aber man fährt nicht mehr wirklich Ski mit dem Auge. Man muss ja normal mit dem Auge fahren und gucken, wie komme ich da am besten durch. Und das ist das Interessante beim Inferno-Rennen. Würde man da die Augen zumachen und nur windschnittig den Hang runtersteigen, würde man nicht weit kommen. Das haben auch schon viele sogenannte Profis versucht. Beim Inferno-Rennen, da kam, glaube ich, noch nie einer ins Ziel mit dieser Technik.
Naja, der Name kommt nicht von ungefähr, ne?
Ja.
Bei einem solchen Rennen, beziehungsweise beim Skifahren, hat sie es aber selbst einmal böse erwischt.
Ja, es war allerdings beim ganz harmlosen Langsamfahren eigentlich. Da hat es mich dann gelegt auf eine Eisplatte und da habe ich mir dann mein Knie kaputt gemacht und da war dann auch diese Geschichte mit Abfahrtsrennen dann beendet.
Sind denn nicht solche ziemlich einschneidenden Erfahrungen, wie dieser Unfall jetzt, der ja unter Umständen Ihren sportlichen Aktivitäten auch einen dicken Strich hätte durch die Rechnung machen können? Oder dieses Erlebnis mit Ihrer Lebensgefährtin vor 6 Jahren, als sie fast der Höhenkrankheit zum Opfer gefallen ist, nicht Anlass oder Grund, das bisherige relative Glück nicht zu sehr zu strapazieren?
Ich denke, es ist schon eine Art Sucht. Muss man wohl so sehen, weil wenn man es natürlich so überlegt, wäre die logische Konsequenz zu sagen, okay, also jetzt hatte ich nochmal Glück, jetzt lasse ich es aber dabei. Aber es hält nicht so lange an. Kurz danach will man davon auch nichts mehr wissen. Und natürlich nach dem Unfall jetzt speziell, da ging es auch nicht mehr. Da war ein Jahr lang nur Reha angesagt und Gewichte stemmen und sowas. Von Extremsport war da noch nicht die Rede. Da gab es auch unterschiedliche Meinungen von Ärzten, ob das überhaupt noch jemals geht. Aber es war für mich sogar noch ein Ansporn mehr. Ich wollte mich damit nicht abfinden, dass es das jetzt war. Und es hat sich auch gezeigt, dass man mit Willen viel erreichen kann.
Ich denke mal, Sie haben eben beschrieben, dieses enorme Glücksgefühl, wenn Sie einen Gipfel gepackt haben. Aber von dieser Situation, das ist ja eine Stresssituation eigentlich, bis zur Höhenkrankheit, also wenn im Grunde genommen der Körper dann nicht mehr mitmacht, das ist auch nur ein winziger Schritt, oder?
Ja, leider. Das ist, was ich vorhin auch meinte mit Erfahrung. Also ich will es nicht verschreien. Ich hoffe immer, dass ich genau diesen Punkt noch erkenne und zu sagen, okay, jetzt drehe ich wirklich um. Aber es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, das kann man auch nicht in der Theorie lernen. Das muss man einfach am Berg erlebt haben.
Wie macht sich diese Höhenkrankheit bemerkbar? Also was müssen Sie sozusagen noch wahrnehmen, um zu sagen, das Risiko hält sich in Grenzen, ich kann gehen oder jetzt ist Schluss?
Also die Höhenkrankheit, die kommt zwar relativ schnell, aber sie kommt nicht wie ein Blitzschlag. Also es fängt mit ganz vermeintlich harmlosen Symptomen an. Also das Erste ist immer Kopfschmerzen. Ja. Nur man muss das einzuschätzen wissen. Schnupfen. Nicht immer, wenn man Kopfschmerzen hat, wird man gleich deswegen höhenkrank. Man hat gern Kopfschmerzen, wenn man in die Höhe geht, ohne dass es ein Problem ist. Man muss da auf seinen Körper hören. Und wenn der sagt, du bist kurz vor der Höhenkrankheit, dann muss man einfach umdrehen.
Und biochemisch ist es im Grunde genommen eine fehlende Sauerstoffsättigung des Blutes.
Eigentlich sind es die Druckverhältnisse, die sich verändern. Dass natürlich auch noch wenig Sauerstoff in der Luft ist, das hilft natürlich nicht wirklich, wenn man schon krank ist.
Jetzt hoffen wir mal, dass Ihnen im April und Mai so etwas erspart bleibt und dass Sie wirklich im reinen Glücksgefühl und in voller Euphorie auf dem Shisha Pangma und über 8000 Meter hochstehen. Es geht einmal mehr auf 11 Uhr zu, womit wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen wären. Zu Gast bei SWR 4 Baden-Württemberg mit Radio Stuttgart war heute Heiko Schneider, von Haus aus Informatiker, vor allem aber Alpinist und Extrembergsteiger aus Heumaden. Für Ihren Besuch hier im Studio, Herr Schneider, herzlichen Dank. Damit zunächst einmal toi 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 für die kommende Expedition zum Shisha Pangma. Zuvor aber jetzt auch natürlich Ihnen wie unseren Hörerinnen und Hörern ein vergnügliches und entspannendes Februarwochenende. Am Mikrofon war Ralf Martin.